Machen wir nachher. Ich darf euch erstmal grüßen von meiner Frau. Ganz herzlich, bevor ich das wieder vergesse und sie mir dann wieder fragt, hast du mich mal? Also ich darf euch ganz herzlich grüßen von meiner lieben Stefanie. Und sie grüßt euch und sie ist mit im Gebet dabei. Und gleichzeitig darf ich euch von ganz vielen Beterinnen und Betern grüßen aus einigen Nationen, die auch für euch als Gemeinde und für jeden Einzelnen im Endeffekt beten, dass die Kraft des Heiligen Geistes noch mehr und deutlicher durch jeden Einzelnen von euch fließt und herauskommt. Und dass ihr diese Kraft Gottes, diese neue Kraft, immer wieder neue Kraft, wir werden immer wieder neu erfrischt mit seiner Liebe, mit seiner Kraft. Selbst wenn du down bist, wirst du ganz neu erfrischt. Und mit dieser Liebe oder mit diesen Liebesgrüßen darf ich euch erst einmal grüßen. Und ja, das Thema ist an sich dasselbe Thema wie das letzte Mal. Wer weiß es? Oder wie vor 2 Jahren oder wie vor 3 Jahren. Ich war in einer Gemeinde kürzlich und, andersrum. Der Pastor fragte mich, du Harald, du kommst ja jetzt bald, was soll ich denn schreiben? Über welches Thema? Und da sage ich, ach, nimm das Thema vom letzten Mal. Ja, das hast du ja vorletztes Mal auch schon gemacht. Sage ich, ja, guck mal nach, das ist schon seit 3 Jahren. Okay, also das, sage ich, ja, genau das. Glauben und Vertrauen. Glauben und Vertrauen. Wisst ihr, wenn wir solche Lieder singen, bin ich jedes Mal begeistert, wie wir mitsingen. Ich bin jedes Mal wieder begeistert, wie jeder von uns es mitsingt. Ganz egal, wie es dir persönlich gerade geht. Ob du jetzt mitsingst, damit keiner merkt, dass du gerade in einer Krise bist, ob du jetzt mitsingst und keiner soll merken, geschweige denn mein Pastor soll merken oder irgendjemand anders soll merken, dass es mir eben gerade nicht so gut geht. Du darfst in den Gottesdienst kommen, wie du bist. Und wisst ihr, ich kenne das von früher, gar nicht mal so lange her. Manchmal geht es mir gar nicht gut. Und dann versuche ich, mir eine Maske aufzusetzen. Kennt ihr das? Also ich bin wahrscheinlich der Einzige. Ich muss noch viel lernen. Und der Herr ist mein Trainer. Und ich sage das einfach so, ich lerne nach wie vor. Und ich weiß, im Training bin ich nicht der Durchtrainiertste. Also wenn überhaupt. Ich mache nach 10 Treppenstufen schon schlapp. Und manchen gefällt das nicht. Ärzten gefällt es zum Beispiel nicht oder meinem Kardiologen gefällt es nicht. Er sagt dann immer, Bursch, bei dem Belastungs-EKG fallen Sie jedes Mal unten durch. Selbst wenn ich Sie im Liegen auf Belastung schicke, machen Sie nach einer halben Minute schlapp. Oder ich lasse Sie einfach aufhören, weil das gucke ich mir mit Ihrem Herzen nicht länger an. Und da sage ich, ja, was soll ich jetzt machen nach Ihrer Meinung? Ich bete und das wird mir helfen. Ihr wollt in Gottes Ohr. Als ich beim letzten Kardiologengespräch war, wurde meine Ärztin herausgerufen wegen meinem Notfall. Und dann habe ich gesagt, der Mann sah vorhin schon schlecht aus, als ich ihm gegenüber saß. Und sie guckte beim Rauslaufen, woher wissen Sie, dass es ein Mann ist? Ich sage, es kann nur der sein, der sah vorhin schon schlecht aus. Ich habe ihm vorhin schon das Gebet angeboten, aber er sagte, danke, nein, ich glaube nicht an so einen. Er sagte es noch ein bisschen netter. Und das ist genau dieser Mann. Und jetzt lag er quasi so im Flur. Und dann kam dieser Arzt und sagte, ich habe einen Notarzt gerufen. Wir können, also, ja, wenn Sie wollen, können Sie nochmal beten. Wenn Sie meinen, das hilft, ja. Ihn brauchte ich nicht mehr zu fragen, er hat eh keinen Ton mehr gesagt. Aber seine Frau war erpicht, auch sie hatte sich vorher als Atheistin bekannt. Und sie sagte, also mit meinem Atheismus komme ich hier nicht weiter, aber ich liebe meinen Mann. Können Sie was machen, sage ich, kann gar nichts machen. Und dann hat mir der Herr einfach nur gesagt, ich soll einfach meine Hand auf ihn legen. Und just in dem Moment schnappte er nach Luft. Und er war voll da. Der Notarzt kam. Ich kenne ihn. Und dieser Typ war echt cool. Er sagte, Boris, wenn Sie schon dran sind, beten Sie erst. Dann nehme ich ihn mit. Und Sie können mal wieder vorbeikommen. Es ist der Herr, ihr Lieben. Es ist der Herr, nicht Harald Borisch. Klaus, Annemarie, Conny, Helmut. Ich könnte jetzt, Jareb, kann ich noch? Johannes habe ich gehört, preis den Herrn. Jürgen, Thomas weiß ich auch noch. So, und die anderen Namen habe ich schon alle wieder vergessen. Ich könnte jetzt jeden Namen einzeln aufrufen. Und auch ihr habt diese Kraft vom Herrn, wenn ihr euch gebrauchen lasst, wenn wir wirklich in diesem Bereich leben, dass wir sagen dürfen, ja, Jesus ist mein Freund. Er ist nicht nur mein Freund, sondern er ist gleichzeitig König. Er ist nicht nur König, sondern wenn ich mit diesem König unterwegs bin, dann stehe ich auf Felsen. Nicht auf irgendeinem Felsen, der irgendwo in den Alpen oder wo auch immer mittlerweile abbröckelt, sondern einen Felsen, der wirklich stark ist. Aber meistens ist es ja der Mensch oder wir oder ich, wahrscheinlich ihr nicht, aber ich, wenn wir in Notsituationen kommen. Meine Steffi hat so die letzten Wochen, ja, wenn sie so die Nachrichten hört, sagt sie, ach, der Herr kommt bald wieder. Das sage ich, träum weiter. Es ist nicht mehr so lange, wie wir schon gewartet haben. Das stimmt, ja. Aber ich kann es gar nicht hören, wenn in manchen Gemeinden, wo du drin bist, ich weiß gar nicht mehr, was ich darauf antworten soll. Ja, gell, die Zeichen der Zeit sind so da, dass der Herr bald wiederkommt. Sag ich, was ist bei dir bald? Ja, also weißt du, einen Termin weiß ich nicht, aber das wird keine 50 Jahre mehr so dauern. Ne? So wie wir gerade hier in der Welt umhergehen, überall Krieg, solcher Preis den Herrn, Halleluja. Ja, wieso kannst du da über Halleluja sagen? Das sind doch tot. Sag ich, darüber sage ich nicht Halleluja. Aber herzlich willkommen, Gott segne euch. Diese ganzen Schwierigkeiten in der Politik, in der Welt, ob Ukraine oder Russland, die Chinesen oder wo auch immer, wir könnten uns über jeden Bereich in den Nachrichten aufregen, über die Wirtschaft, über die deutsche Wirtschaft, über vieles andere. Aber wir haben doch Jesus, oder? Haben wir ihn? Hast du ihn? Sondern es war eine ganz neue Bluse. Der Herr gibt euch eine neue Kraft, ein neues Wirken. Nicht ihr sucht nach dem neuen Wirken, sondern der Herr gibt es euch. Und er wird es hineinfließen lassen. Und dann sah ich das wie in einen Trichter hineinfließen, beziehungsweise in einen Filter, wie ein Kaffeefilter. Es sollte nur Ströme lebendigen Wassers unten durchkommen. Kein Staub, kein Dreck, nichts. Kein Haar, nichts. Und der Herr wird eure Treue zum Herrn belohnen. Ihr sollt euch daran erinnern, ihr seid ans Kreuz gegangen, ihr habt um Vergebung gebeten. Ihr habt gesagt, wir fangen ganz neu an, Herr, wir vertrauen ganz neu in dir. Ihr sollt euch daran erinnern, dass euch der Herr ein Wort gegeben hat, der Freude und des Segens, dass er in euer Leben gesprochen hat. Er wird es fließen lassen. Fließen. Ihr fragt euch immer noch, manchmal, nicht so oft, wo fließt es dann? Wann fließt es denn? Muss ich das länger machen mit dem Hausmeister? Muss ich das? Fang an. Fang einfach an. Rettet die Seelen. Und das spreche ich nicht nur zu euch, weil ich so hörte, sondern zu jedem Einzelnen. Rettet die Seelen. Du triffst viele Menschen. Ich war jetzt vor ein paar Wochen vor meinem sogenannten Urlaub, war mehr Arbeitsurlaub oder ich weiß gar nicht, was das war, aber irgend sowas in dieser Richtung. Vor meinem Urlaub war es im Endeffekt so, ein paar Wochen vorher wurde endlich unser Bad fertig. Halleluja, wir haben uns richtig gefreut. Eine kleine Baustelle, eine Kleinstbaustelle mit ganz vielen unerwarteten Dingen. Unerwartet, und es kamen immer mehr unerwartete Dinge, unerfreuliche Dinge, und das musste alles noch zusätzlich gemacht werden. Also alles noch vor dem Urlaub, vor dem eigentlichen Sommerurlaub. Dann waren wir fertig, dann haben wir endlich auch die Duschabtrennung bekommen. Halleluja, Steffi und ich. Wir haben das erste Duschen genossen in einem wohlgemerkt altersgerechten Bad. Meine Frau hat ja 100%, ne, Schwerbehinderung und dergleichen, weil sie eben nach wie vor nicht mehr sieht wie 0,02% insgesamt. Und so die letzten Male war es dann schwierig für Steffi, alleine selbstständig sich duschen zu gehen in der Badewanne. Und dann habe ich sie da reingeführt oder hineinbegleitet oder habe dann drin gestanden, um sie festzuhalten. Nicht, weil sie wackelig ist, aber weil es eine Wanne war. Und egal, was du unten reingelegt hast, es war immer irgendwie schön rutschig. Jetzt war das fertig. Und dann haben wir schon die Tage gezählt und haben gesagt, oh, Halleluja, bald ist Urlaub. Halleluja. Und am späten Abend bin ich dann nochmal aufgestanden. Wir haben eine herrliche Reportage gesehen. Ich wollte nochmal in die Küche was wegtun, und dann gehe ich so raus aus der Küche, und also ich wollte in die Küche gehen, so müsste man das sagen, und rutsche in meinem Flur aus. Ohne die Möglichkeit, das ging alles so schnell, ich konnte mich weder festhalten noch in irgendeiner Weise abstützen, dass der Schlag nicht so doll ist. Aber es fehlte nur noch, wenn überhaupt, einen kleinen Finger. Es war nicht viel mehr Platz, dass mein Kopf auf eine spitze Kante aufgeschlagen wäre. Der Schlag auf dem Boden hat schon einiges ausgelöst gehabt. Man muss nicht unbedingt ganz doll hier hingreifen. Es sind 5 Rippen geprellt. Hier war ein tiefblauer und wurde immer schöner, tiefblauer, großer, blauer Fleck. Und ja, es war richtig schön. Und meine Frau sagte dann, du solltest doch mal am nächsten Tag zum Arzt gehen. Zuvor war ich gar nicht bereit, zum Arzt zu gehen, oder ich war überhaupt nicht, meine Steffi war hilflos, sie kam, Harald, und weil ich merkte, dass meine Frau jetzt irgendwo, ich sag mal, wie hilflos war, habe ich gesagt, du, ruf die Nummer an. Es war nicht Notruf, es wusste, da ist ein Beter, der auch um diese Uhrzeit noch da ist. Hat ein bisschen gedauert, und dann ging sie dran, und dann sagte Steffi, Harald ist gerade auf den Boden geknallt, das Blut, etc. und so weiter, kannst du beten. Und sie hat vielleicht 10, 15 Minuten gebetet, sage ich mal. Ich weiß es nicht. So in dem Bereich. Und dann wusste ich, ich brauche nicht ins Krankenhaus. Das heißt, ich wollte nicht ins Krankenhaus. Aber am nächsten Tag musste ich dann doch mal. Weil meine Frau hatte das meiner Tochter erzählt, und meine Tochter wiederum, die hat das ihrer Freundin erzählt, und ihre Freundin ist Ärztin. Und sie sagte dann, Harald, du kommst heute noch ins Krankenhaus. Ich möchte dich sehen. Okay, bin ich mit meiner Frau da zum Arzt gefahren, also zu Lisa. Und dann sagt sie, mach mal die Hose auf, lass mal die Hose runter, ich will mal sehen. Ja, also dann hin und, kam der Oberarzt rein. Ja, ich habe schon von Ihnen gehört, Herr Bursch, und griff mir dann hier, ja, wunderbar, darf ich nochmal, und haute mir da rein. Der Mann kommt, oder ist geboren in Bethlehem. Und ich sagte zu ihm, oh, preis den Herrn. Ich kannte den Mann nicht, aber ich sagte zu ihm, oh, preis den Herrn. Jetzt dürfen Sie nochmal zuschlagen. Und er sagt, das mache ich. Denn dieser Schmerz war offensichtlich wirklich widerwärtig, aber gleichzeitig war auch heilend. Und dann durfte ich auch zu ihm sagen, wissen Sie, Sie sind zwar noch nicht Christ, aber Sie kommen aus einem christlichen Elternhaus, Sie sind in Israel geboren. Ist das richtig? Und er sagte, ich bin in Bethlehem geboren und meine Familie lebt dort. Sag ich, preis den Herrn. Der Herr hat Sie schon vor langer Zeit gerufen und Ihre Frau sagt Ihnen das auch immer wieder, kommen Sie zu Jesus. Sie kommen erstmal wieder zu uns und dann kommen wir mal zum Käffchen zusammen. Also das Käffchen steht noch aus und bin gespannt, was der Herr daraus macht. Was macht der Herr in eurem Leben? Lauft ihr zu den Gottesdiensten? Erlebt? Ich frage mal was anderes. Ist der Herr, hat der Herr, es gibt ja da eine Bibelstelle in 1. Korinther 3, 16, hat der Herr in euch Wohnung bezogen? Jetzt höre ich meistens in den christlichen Häusern oder entschiedenen Häusern, ja. Ich frage diese Frage auch an euch. Hat der Herr in euch Wohnung bezogen? Darf er, darf dieser Jesus, darf Gott, darf der Vater in jeden Raum deines Lebens hinein? Darf er in jeden Bereich hineinschauen? Darf er aufräumen? Darf er wegschmeißen? Darf er Dinge, liebgewonnene Dinge einfach nur rausreißen und sagen, das brauchst du nicht, das lenkt dich ab? Ich erlebe das immer wieder oder wir erleben das immer wieder, es reißt fast in jede Veranstaltung ein geistliches Thema mit. Und wir erleben das immer wieder in Gemeinden oder Hauskreisen. In manchen Gemeinden kriegst du sofort ein, ja klar, der Herr hat Wohnung bezogen, ja klar, Halleluja. Und dann frage ich weiter oder wir fragen weiter, was darf er denn in deiner Wohnung? Also, wenn jemand zu mir in die Wohnung kommt, dann weiß ich, was er nicht darf. Ich weiß auch, wen ich reinlasse und wen ich nicht reinlasse. Und im Endeffekt macht er nur das, was ich möchte. Aber er kann sich bei mir nicht aufführen wie ein, ja, sag ich mal, wie ein Bekloppter. Alles rausreißen oder sonstiges. Aber wenn es der Herr ist, habt ihr darüber schon mal nachgedacht? Wie viele Dinge gibt es bei euch in eurem Haus, in deinem Leben? Das Haus ist dein Leben. Das bist du. Wie viele Dinge gibt es da, die noch nicht wirklich aufgeräumt sind? Die ihr möglichst vor jedem anderen fernhaltet? Aber der Herr ist dran. Er möchte uns begeistern zum Aufräumen. Es ist eben dieser Trainingsprozess, den wir haben. Der Vater ist da, er geht mit uns, er ist jederzeit da. Wir singen ja diese Lieder. Aber sind wir immer da? Ich war mit vor vielen Jahren, da hat mich Gott rausgenommen aus diesem Bereich, das ist schon 65, Halleluja. Aber wie hat schon Udo Jungs gesungen, aber er war ja kein Christ mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an. Also jetzt bin ich 65, also noch ein paar Tage muss ich warten, ein Vierteljährchen und dann bin ich es ja da. Ne? Aber das Leben hat schon angefangen in Christus. vor vielen Jahren bin ich mit einem kleinen Team unterwegs gewesen, Streetworker. Dann, wenn, ich sage mal, das habe ich früher gesagt, heute, ich weiß es, ist es anders bei der Behörde. Wenn die Streetworker, wenn die Menschen für Jugendliche dann mittags zu Feierabend hatten in ihren Betrieben, das heißt Öffentlichkeit, wenn die dann mittags zu hatten oder nachmittags abends, dann ging es in den Feierabend. Dann waren viele junge Menschen einfach auf dem Straßenstrich oder irgendwo anders. Und wir sind immer wieder nach Frankfurt in die City gefahren, am Hauptbahnhof, und sind dort in der Kaiserstraße und in der Ruhrstraße oder sind wir unterwegs gewesen, immer im Dreier- oder Viererteam. Und wir haben Ausschau gehalten, da wo der Herr uns die Augen hingeleitet hat. Nicht nach irgendwelchen Damen, nicht nach irgendwelchen Männern, die sich angeboten haben, sondern nach denen, die hoffnungslos waren. Und im Endeffekt war das so, du brauchtest nur durch die Straße gehen, abends ab einer gewissen Uhrzeit, siehst du auf einem großen Fleck oder auf einem großen Bereich nur noch Hoffnungslosigkeit. Also warst du im richtigen Viertel unterwegs. Seelen retten. Bist du bereit, Seelen zu retten? Seid ihr bereit, Seelen zu retten? Seid ihr bereit, Seelen zu retten? Auch dann, wenn sie riechen, diese Seelen, auch dann, wenn sie besonders angenehm, nein, unangenehm stinken? Wie weit geht dein Glaube? Wie weit geht deine christliche Nächstenliebe? Wie weit und wie stark bist du, um Seelen zu retten? Ich darf immer wieder erleben, dass das ist ja nichts Neues, auch für euch nicht. Und ich rede hier über altgebackene Dinge. Andere reden über herrliche Bibeltexte, können die mal fantastisch auslegen. Ja, Halleluja. Ich rede über diese Dinge, weil ich sie immer wieder auch im Team erlebe. Ob das junge Menschen sind oder Erwachsene, ob das Gemeinden sind oder ausgebrannte Leiterinnen und Leiter. Zu Anfang siehst du die Leiter und sie begeistern sind und sind Ja und Amen bei jedem Wort, was du sagst oder was du aus dem Wort Gottes liest. Ja, Amen, und sie glauben und dann, wenn du näher hineinkommst, wenn du mehr Platz, mehr Raum bekommst in ihr Leben, dann sagen sie, Harald oder Frank oder Hans-Peter oder könnt ihr mal für uns beten? Ihr habt gerade auf einen Punkt getroffen in meinem Leben oder in unserem Leben, wo es eben nicht mehr so ist, wo wir nicht so stark sind, wo wir diese Dinge zwar singen, wo wir diese Dinge zwar, aber wir müssen nur geben. Wir müssen nur geben. Keiner fragt. Und wenn nun jemand fragt und du willst antworten, dann kommt der zweite Satz, oh, lieber Pastor, das Mittagessen steht auf dem Tisch. Oder ich habe noch eine Verabredung. Und dann darfst du Leiterschaft einfach nur betreuen. Ich weiß nicht, ob ich dafür berufen bin. Ich rede immer wieder mit Leiterschaft. Aber ich glaube, dass wir, jeder Einzelne, und das ist das, was ich auch für diese Gemeinde einfach bekomme, es sind einige, die seit Jahren, ich darf euch seit Jahren immer wieder erleben. Und das Schöne daran ist, wir sind, du und ich, wir sind Menschen, Halleluja, keiner von uns ist vollkommen. Das ist noch das, was mich noch mehr begeistert. Und was mich richtig begeistert ist, dass jeder von uns, egal wer hier sitzt, egal ob ich euch kenne oder gar nicht kenne, jeder von uns macht einen Fehler, auch mal zwei oder drei. Und dass wir tatsächlich das auch miteinander oder untereinander einfach zugeben dürfen. um einfach auch den anderen, die Schwester oder den Bruder, in das Gebet mit hineinzuholen. Wie wichtig ist es, wo zwei oder drei in meinem Namen beisammen sind? Wie wichtig ist es, dass wir das Gebet ganz neu in unseren Fokus mit hineinnehmen? Wie wichtig ist es, dass wir für unsere Gemeinde oder für jeden Einzelnen in der Gemeinde einfach beten? Ich bin in zwei Wochen eingeladen in einer anderen Gemeinde in der Schweiz und da haben wir heute Mittag mal gesucht, weil mir der Pastor, der Nachname des Pastors nicht einfiel. Da sage ich, du, ich schwätze immer nur mit Vornamen an. Ich war noch nicht da. Und da haben wir dann geguckt und dann hat Helmut in seinem schlauen Computer geschaut und sagt im Internet, ah, schau mal, da ist die Leiterschaft, der Co-Pastor und die Dame abgebildet, die die Gemeinde putzt. So war es doch, ne? Was für eine Wertschätzung. Diese Dame stand unter der Leiterschaft. Verantwortliche. Diese Damen oder Herren werden, das habe ich schon mal gesagt, oder ähnlich, werden viel zu wenig einfach mal vorgeholt. Oder einfach mal in den Mittelpunkt gestellt. Nicht ich, ihr müsst nicht für mich klatschen, ihr müsst für den Herrn klatschen. Und wenn der Herr da ist, preis den Herrn, Jareb. Ja, der Herr ist da, preis den Herrn, Helmut, der Herr ist da. Wir erleben ihn und wir dürfen ihn ganz neu erleben. In einer Kraftauswirkung, wie wir sie in dieser Form noch nicht erlebt haben. Und ich glaube, wir dürfen uns diese Kraft tatsächlich abholen. Wie steht es in Micha 3? Ich lese das mal. Ich könnte es euch aus der Bibel ja vorlesen, aber in Micha 3, 8, da steht drin, ich aber bin voll Kraft und voll des Geistes Herrn. Und die gute, ich weiß nicht, wer das Buch kennt, Crenshaw, ich durfte sie damals zu Lebzeiten noch kennenlernen, über meinen geistlichen Papa, Paul Werisch, wer ihn kennt. Und in diesem kleinen Buch schreibt sie auf der Seite 52, in Gottes großes Lagerhaus, also in Gottes großem Lagerhaus im Himmel, gibt es einen Vorrat von nicht abgeholter Jugend und Kraft. Ist das nicht schön, wie sie das schreibt? Micha hatte diese Kraft angezapft, als er sagte, ich aber bin voll Kraft, voll Geist des Herrn. Micha 3, 8. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe vor einiger Zeit in diesem Buch gelesen und habe gesagt, ja Herr, ich möchte dieses Lagerhaus, es erinnert mich an Matthäus, wo wir den Schlüssel bekommen haben, um die Kornkammern Gottes zu öffnen. Wenn wir etwas benötigen, wenn du etwas benötigst, das war bei unserem Bad nicht anders. Steffi stöhnte und ich stöhnte auch irgendwo mit. Ich habe mich dabei ertappt, ebenfalls zu stöhnen. Wir haben unserem guten Badebaumeister erzählt, das ist unser Kapital, das wollen wir und mehr wollen wir nicht. Mehr geht auch gar nicht. Was wollen Sie? Fragte der uns. Da sage ich, ein neues Bad. Was haben Sie mir für eine Summe genannt? Was soll denn da dann gemacht werden? Ich sagte, ja, reicht das nicht? Nö. Also ich müsste dann noch auf alle Fälle noch ein bisschen mehr rechnen. Ah, sag ich, okay, kriegen wir auch noch hin. Dann kamen diese unverdeckten oder diese verdeckten Nettigkeiten. Und meine Frau, ja, was kostet das denn jetzt? Und da sage ich, du Steffi, guck mal, ich habe hier einen Schlüssel. Hausmeister, hast du einen Schlüssel bei? Du hast doch immer einen Schlüssel bei. Gib mir einen Schlüssel. Hast du einen Schlüssel? Autoschlüssel? Wer hat einen Schlüssel? Ja, schnell. Ah, wunderbar. Ja, dann nehme ich einfach den Schlüssel, preis den Herrn. Dieser Schlüssel passt überall hin. Der passt nicht nur dahin, weil du ihn mitgebracht hast. Es ist der Schlüssel, den Gott uns gegeben hat, um die Kornkammern Gottes zu öffnen. Und ich habe meinen Haustürschlüssel genommen und habe Steffi gezeigt, du Steffi, ich nehme diesen Schlüssel und bildlich, geistlich gesprochen, sage ich das, was in Matthäus steht. Ich habe die Schlüssel Gottes bekommen, um die Kornkammer zu öffnen. Und ich hole mir jetzt das raus, was ich noch benötige. Und Steffi sagte, okay, Amen. Am nächsten Tag fragte sie, und? Du, sag ich, mein Schatz, die andere Rechnung kommt. Dann flatterte die zweite Rechnung rein. Die erste Rechnung hatten wir schon bezahlt, das war auch eine schöne Summe. Dann kam die zweite Rechnung. Und Steffi, und? Sag ich, sie ist schon bezahlt. Oh, Halleluja. Ist das jetzt schon alles? Sag ich, nein, der Rest kommt noch. Das, was nicht eingeplant war. Und dann bekamen wir sie. Und dann hat Steffi gefragt, und? Da sage ich, mein Spatz, ich gehe jetzt zur Bank und bezahle es. Aha. Ja, ist es da? Sag ich, sonst würde ich ja nicht zur Bank gehen. Ja, wie? Ihr Lieben, ich habe Steffi gefragt, ob ich das so erzählen darf. Weil jetzt komme ich oder sehr ins Intime, ins Eingemachte. Ich möchte euch einfach teilhaben lassen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, es ist nicht nur euch teilhaben zu lassen, sondern ich glaube, wir, du und ich, jeder Einzelne, wie cool du im Glauben stehst, wie stark du bist oder nicht stark du bist, dann, wenn du alleine bist, dann, wenn dich keiner sieht, deine Gedanken, egal was, musst du deine Leute mobilisieren? Wie stark ist dein Glaube? Ich glaube, wir brauchen jeder von uns, gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Und ich erzähle das seit Anfang dieses Jahres, dass vielen Geschäftsleuten, nicht nur, weil ich eingeladen bin bei Christen im Beruf, sondern auch andere Geschäftsleute, die ich kenne oder kennengelernt habe. Und die einfach nur fragen, was machen wir verkehrt? Was können wir machen? Und dann frage ich den einen, was könnten Sie denn noch machen, was Sie nicht tun wollten? Ich mache ja schon alles. Dann sage ich, was könnten Sie denn noch tun? Sie haben da oben einen schönen Raum, den könnten wir doch als Gebetszimmer nehmen. Ja, also wissen Sie, da so gläubig bin ich jetzt nicht. Also ich gehe schon in die Kirche, ja, Weihnachten, Ostern und so. Ne? Und wenn irgendwas in der Familie ist, ja. Aber, sage ich, richten Sie doch da oben mal ein Gebetszimmer ein. Laden Sie doch mal, es gibt extra für Geschäftsleute, nicht nur aus der Schweiz, sondern, ich sage mal, Firma, ein paar Leute, die ganz speziell in Großbetriebe mit hineinkommen, um für die zu beten. Ah, und derjenige macht es. Was soll ich euch sagen? Diese eine Person, von der ich gerade rede, die hat nur 3.000 Angestellte. Die andere Person, die das schon seit Jahren macht, die hat ein paar mehr Angestellte. Und erlebt auch heute, auch jetzt in dieser Wirtschaftslage, die Kasse ist voll. Weil der Vater im Betrieb ist, weil der Vater die Möglichkeit hat, auch im Betrieb den Einzelnen, der dort arbeitet, wirklich zu erreichen, zu ermutigen. Wo geben wir Gott, wo geben wir dem Vater, wo geben wir, wo gibst du oder ich, Jesus die Möglichkeit, in dem Bereich, wo du gerade steckst oder feststeckst, die Möglichkeit, dass er dein Leben komplett verwandelt. Wir sollen Nachfolger Christi sein. Wir sollen Menschenfischer sein. Seelenretter. Wann hast du die letzte Seele gerettet? Jareb. Ja, bestimmt, du ist gar nicht so lange her. Du hast irgendjemanden mit irgendwas. Halleluja. Seelen retten. Ihr Lieben, Man muss nicht Jare Peisen, man muss nicht Helmut oder Klaus Kastner sein. Du kannst deinen Namen davor nehmen und sagen, danke Herr, dass ich, setz mal da deinen Namen ein, dass ich ein Menschenfischer bin. Danke, dass ich ein Seelenretter bin. Danke, Herr, dass du mir Kraft gibst, dass du mir neue Kraft gibst, dass ich aus mir herauskommen darf. Ja, und vergiss bitte nicht, die Waffenrüstung Gottes anzuziehen. Ich bin immer sprachlos. Wenn ich in irgendeiner Gemeinde bin, dann steht da vorne jemand, hat jemand ein Zeugnis? Also entweder sind sie alle scheu oder sie haben keins. Und wenn ich dann in anderen Gemeinden bin und der Pastor fragt, oder Pastor Heiko in einer Offenbacher Gemeinde fragt, hat jemand ein Zeugnis? Und dann, du denkst, was ist denn hier los? Kommt eine Welle von hinten, da stehen alle möglichen Leute auf, die kennen sie alle nicht, aber sie laufen nach vorne, jeder hat ein Zeugnis. Und eines schöner wie das andere. Ihr Lieben, Gott ist gegenwärtig. Ich habe ein Zeugnis, kann ich euch auch weitergeben. Jetzt könntet ihr dann sagen, ja klar, toll, wir haben das aber leider so noch nicht erlebt und ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich erleben möchte. Also ich habe ja dreimal schon einen Herzinfarkt gehabt mit Todesfolge. Das ist auch eine schöne Art und Weise, einfach die Herrlichkeit zu gehen. Ich sage immer, das ist wie eine Umkleidekabine. Ich habe mir hier einen Gürtel gekauft an einer namhaften Biberacher Firma und ich habe sonst nichts gegen die Firma auszusetzen, aber jetzt diese Schnalle, die hat jetzt also kein Loch mehr, also der Gürtel bleibt, aber dann fällt hier in der Mitte die Schnalle, macht sich selbstständig auf und dann stehe ich im Freien. Und dann sage ich, oh Herr, ist es schon wieder soweit? Nein, sagt er, das ist die Hose. Ja, preis den Herrn. Die Engländer sind ja an irgendeinem Tag im Jahr, ich weiß nicht welcher, da laufen die ja oder fahren die alle mit Unterhose zum Geschäft. Gibt's, also könnte man nachschlagen. Ich weiß nicht, an irgendeinem bestimmten Tag in England ist das einmal im Jahr. Da sind alle Engländer, fahren morgens nur mit Unterhose oder die Damen mit hochgekrempelten Röcken in die Arbeit. Ich weiß nicht, was das für ein Tag ist, aber die gibt es. Und jetzt in unserem Urlaub, der, ich weiß nicht, ich kann diesen Urlaub diesmal gar nicht so nehmen, dass er Urlaub war, aber er war es eben. Ich stehe da an der Kasse und da tippt mir jemand hinten drauf, ich gucke mich um, sage, er hat mal eine Sache und sagt, ja, gehen Sie vor, Sie haben nur eine Sache, Sie wollen vor. Nee. Sie sind doch, ja, Sie sind doch der Tote. Also ich war schon an der Kasse angestanden. Die Kassiererin guckte, die Dame oder der Herr, der vor mir stand, guckte mich ganz entsetzt an, dann da dahinter und die Nebenkasse. Ja, ich habe Sie gesehen, ich habe Sie gesehen, Sie waren doch, Sie haben doch darüber gesprochen. So und so schnell hat sie plötzlich ein Gespräch an der Backe. Und der Herr hat dann sein Übriges getan. Die Kasse war dann geschlossen, weil der Marktleiter kam und sagt, Mensch, Sie sind ja wieder da. Ja, ich komme ja öfters mal dahin. Und er war ganz erfreut und sagt, Mensch, wenn Sie wieder da sind, also kommen Sie doch mal zu mir mal morgens vorbei und dann trinken wir ein Käffchen. Ja, machen wir. Aber an diesem Tag war ich eben da und ich wollte ein bisschen Strunsen einkaufen, nur das, was ich kaufen wollte oder was wir benötigten. Und ich wollte nicht so ellenlang, stundenlang da, also nichts gegen meine Frau jetzt, ne? Aber meine Frau war eben nicht dabei und ich wollte nicht ellenlang durch den Laden da geistern und das gucken und jenes gucken. Ich wusste, was ich brauche und was ich nicht wollte. Und dann bin ich ja relativ schnell durch. Aber ich hatte die Rechnung nicht mit dem Herrn abgemacht. Ich stand also in dieser Kasse, wollte bezahlen, ich kam aber nicht zum Bezahlen, weil der Herr mir dann ein Wort nach dem anderen gab. Und im Endeffekt, derjenige, der hinten, oder den ich vorgelassen habe, der dann hinter mir stand, er sagte, meine Frau sagt schon immer, ich laufe vor Gott weg. Und es ist vielleicht jetzt der richtige Moment, dass ich diesen Gott haben will, diesen Jesus. Und dann habe ich gesagt, komm, wir beten. Und dann auf der gegenüberliegenden Seite, also hier war die Kasse, da habe ich das Band, da sind die Zigaretten und über die Zigaretten gucken dann noch ein paar und sagten, können Sie lauter reden, wir wollen das mitbeten. Schlussendlich kamen 19 Menschen zum Glauben. Das ist Gott, das ist der Herr. Das ist nicht deine Geschichte. Und bitte macht es nicht wie viele. Ja, Harald, du oder Klaus oder ihr, die ihr in der Leiterschaft seid, ihr erlebt viele Dinge. Und ihr könnt darüber viele Dinge erzählen. Klar, dass Menschen dann zu Jesus kommen. Nein. Es ist nach wie vor durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Kraft Gottes. Wenn wir es zulassen, dass Jesus wirklich in meinem Haus, in meinem Leben Wohnung beziehen darf, in jedem Bereich meines Lebens ist, in jedem, dann werden wir übernatürliche Dinge erleben. Geistliche Kriegsführung. Ihr mögt keine Kriege, ich auch nicht. Da sind wir uns schon mal einig. Ihr wollt auch keinen Tod schießen, preis den Herrn, ich auch nicht. Aber wenn wir Epheser 6, die Waffenrüstung Gottes, anziehen, manche legen sie an, verlieren sie wieder. Wir sollen sie anziehen. Ich finde die Übersetzung, wo steht, zieht die Waffenrüstung Gottes an. Das ist so, wie als wenn ich mir das Hemd anziehe, die Hose, wenn ich sie anziehe, ist es besser, als wenn ich mal gucke vor dem Spiegel, oh, ist die schön, ist die Hose schön, passt sie, ist sie lang genug, dann ist sie nur anlegen. Ich lege sie einfach mal an. Die Waffenrüstung Gottes anziehen und glauben, was dieses Schwert, der Helm, was es bedeutet, wenn du die richtigen Schuhe anhast. Was es bedeutet, es kommt nicht darauf an, ob deine Schuhe schön sind oder Markenschuhe oder Designerschuhe oder was für ein Zeug. Es kommt darauf an, dass du die Waffenrüstung Gottes angezogen hast. Und mit dieser, wir kämpfen nicht gegen Menschen, wir kämpfen gegen geistliche Dinge, wir kämpfen gegen Dämonen, wir kämpfen gegen den Teufel. Ihr Lieben, wir dürfen ganz neu anfangen, dieses Schwert des Geistes, oder wie du es nennen möchtest, dieses Schwert in die Hand zu nehmen, den Schild des Glaubens. Wie wichtig ist es, dass du auch ein Schild hast, wo du die feurigen Pfeile oder Schläge abwehren kannst. Du wirst die Einschläge schon spüren, keine Sorge. Du wirst sie schon spüren. Du musst nicht unbedingt ohne dieses Schild rumlaufen und sagen, oh, ich bin so cool und ich bin ja so stark, da passiert mir nichts. Du spürst diese Schläge. Hast du schon mal so ein altes Schild mal in der Hand gehabt, so in den Waffen, in den Ritterrüstungen? Wir haben ja bei uns um die Ecke Frankfurt, also bei euch, ihr werdet sie vielleicht kennen, die Ronneburg, da gibt es dann immer solche netten Burgfestspiele. Und da gehe ich ab und zu mal hin. Und jeder stöhnt, ach, bitte nicht, da sind ja so viele, so viel Magisches und so viel anderes. Ich sage, ich weiß, die können ja bleiben, wie sie wollen, das interessiert mich ja alles gar nicht. Aber ich will mal so ein Schild haben, damit ich begreife, was es heißt, dieses Schild des Glaubens. Und dann stehe ich da und bin so, ich hatte damals noch ein bisschen mehr Muckis, jetzt es muss wieder kommen, ne? Also mal gucken, wie es kommt, aber es kommt dann, sagt der Herr. Und dann habe ich mal so ein Schwert, also so ein Schild in der Hand gehabt. Ach, das war schön. Hat mir richtig gut gestanden. Bis der erste Schlag kam. Da fragte mich der Gegner, den kannte ich gar nicht. Und er fragte, bist du jetzt bereit? Sag ich, mhm. Und ich stand da voller Tatendrang. Der erste Schlag reichte aus, dass ich rückwärts, ohne Gegenwehr, einfach in den Boden fiel. Also auf dem Boden fiel. Das tat weh. Also die ganze Rüstung, die du da anhattest, du hattest nicht nur ein Schild, sondern du hattest die ganze Rüstung an. Du hattest so ein komisches Kettenhemd an. Du hattest dann so eine merkwürdige Rüstung, mit der du dich gar nicht bewegen konntest. Aber es war schön. Das war schön. Aber der erste Schlag. Und dann kam ein anderer Freund und sagte, ach Harald, du und deine sportliche Begabung. Hier, da muss mal Männer ran, sage ich. Mhm. Und er, Muckis, mhm. Er war wirklich gut gebaut. Er hat auch viel getrainiert. Und er stand dann drin. Und dann war ich schon, was hast du verkehrt gemacht? Und dann fragte ihn sein Gegner, sind Sie bereit? Ja. Und er hatte schon, mein Freund hatte schon irgendwann mal irgendwas mit einer Schwertkunst gehabt oder sowas und hat dann das Schwert richtig gehalten, also nicht gleich wie ich auf dem Boden gesackt, weil es so schwer war. Nein, er konnte es halten. Er konnte auch einen Schlag abwehren, aber der zweite Schlag hat gesessen und er fiel um wie ein Spargel. Ich habe mich halbtot gelacht. Es war für mich wie eine Genugtuung. Sorry. Geistliche Waffenrüstung. Zieht die Waffenrüstung Gottes an. Und ich bitte euch in Jesu Namen, verzagt nicht, wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht in diesem oder jenem Punkt noch nicht so stark seid. Dann geh doch zu deinem Pastor, geh zu jemand anderem, dem du vertraust und sag, hey, kannst du für mich beten? Ich brauche da mehr, ich brauche da mehr. Passwörter merken, das ist bei mir herrlich. Ich merke mir überhaupt keine Passwörter mehr. Ich habe drei Herrschaften in meinem Leben, die wissen mehr, wie ich von meinem Leben. Die kennen alle meine Passwörter, sie verwalten sie, sie kennen alles. Sind Christen, sind wunderbare Christen, aber ich muss sie sehr oft fragen, wie ist denn das Passwort? Also auch da muss ich schmunzeln. Ich kann mich überhaupt nicht daran erinnern. Wenn du mal schwach bist, dann komm doch bitte zu deiner Mitschwester oder mit deinem Mitbruder. Egal in welcher Position du bist, egal in welcher geistlichen Position du bist, sei bitte authentisch, wer du bist. Du musst nicht irgendein Leiter oder eine Leiterin sein und ich bin cool. Aber du kannst schon vieles erlebt haben. Aber sei authentisch. Der Herr möge euch reichlich segnen. Der Vater, habe ich gesagt vorhin, ist ein Freund und gleichzeitig ein König. Und diese Freundschaft, die bleibt. Warum? Weil er hat uns erwählt. Und meine Frage ist hier noch einmal, für euch, ihr müsst sie nicht beantworten, beantwortet sie in eurem Herzen. Habt ihr Jesus auch erwählt? 100% in eurem Leben? Egal, was gerade oder nicht gerade abgeht? Und es sind einige da, wo ich weiß, ihr seid durch Dinge hindurchgegangen, wo ihr wisst, wir sind durch Dinge, durch Anfechtungen, durch Nöte oder andere Dinge hindurchgegangen. Aber wir durften auch erleben die Kraft und die Güte des Vaters. Und immer wieder, wir dürfen es immer noch erleben. Und wisst ihr, was ich auch hier immer wieder schön finde? Ich habe zwar schon prophezeit und ich glaube immer noch an diese Prophezeiung und ich habe den Herrn gefragt, wann geschieht das hier, dass hier diese Gemeinde aus den Nähten platzt, dass ihr hier Räumlichkeiten anmieten müsst, dass hier Gemeinde, dass der ganze obere Raum, der ist ja immer noch leer, preist den Herrn. Wir beten hier, dass dieses Haus leer bleibt. Halleluja. Wir beten dafür, dass die Geschäfte hier oben leer bleiben, dass diese Geschäfte bereitgestellt werden, diese Räumlichkeiten bereitgestellt werden für die Gemeinde, dass hier das Feuer Gottes, das Feuer Gottes oder eine neue Salbung hier über Biberach hereinkommt. Aber jeder Einzelne ist da von uns berufen, jeder Einzelne. Ihr seid berufen. Rettet die Seelen. Es liegt nicht nur am Pastor, es liegt nicht nur an der Leiterschaft. Es liegt an dir, es liegt an mir. Sind wir ausgerüstet? Sind wir vorbereitet im Kampf, in dieser geistlichen Kriegsführung? Sind wir vorbereitet? Wer spielt Schach? Spielt jemand Schach? Okay. Ja, ab und zu. Also ich habe früher mal gespielt. Ne? Ich spiele schon lange nicht mehr. Aber da gibt es ja eine spanische Eröffnung, es gibt eine italienische Eröffnung. Und die spanische Eröffnung, die ist ja schon ziemlich brutal. Dann kannst du so etwa ausrechnen, wie dein Typ vor dir ist. Und dann sagst du, in 8 Zügen bist du matt, dann habe ich schon frei. Ne? Das ist schon schön. Macht Spaß. Ne? Gibt auch andere Möglichkeiten, um ihn einfach im Schach tot zu sitzen. Es kann eine schöne lange Hängepartie sein, und derjenige muss zur Arbeit, schön, ich nicht. Ha, Halleluja, ich auch. Ich habe aber andere Arbeit mittlerweile. Ich diene, das ist eine andere Arbeit. Andere müssen dann eben morgens um 3 oder um 4 doch wieder rausgehen, weil sie eine Schicht haben. Und er fragt mich, mach mir eine Hängepartie. Früher, ich spiele keinen Schach mehr. Und ich gucke ihn an und sage, Hängepartie? Nö. Wir spielen jetzt oder leg deinen König um oder deine Dame. Du, ob du jetzt matt bist oder erst in 2 Stunden, ist kein Thema. Ich habe Zeit. Geistliche Kriegsführung. Mein geistlicher Papa sagte, Paul Werisch sagte, Harald, was hast du morgen vor oder übermorgen? Sag ich nichts. Also da muss ich da arbeiten, da muss ich das machen. Okay, halt dir diesen Tag frei, komm mich besuchen. Damals noch in Hanau gearbeitet und dann sagt er, kommst du einfach nach Bad Gandersheim, ist ja nicht so weit, fährst du nur 3 Stunden und dann bist du da. Habe ich gesagt, was machen wir denn da? Lehrst du mich? Ja. Ja, ich lehre dich nicht direkt, aber wir schauen uns was an und dann lehre ich. Und sage ich, was gucken wir uns denn an? Kann ich mich vielleicht vorbereiten? Aber wir gucken einen schönen Kriegsfilm an. Und sage ich, will bitte was gucken wir uns an? Einen Kriegsfilm? Ja. So richtig schön ein, so richtig, wo es knallt und pengt und so weiter. Den gucken wir uns an. Sage ich, können wir was anderes angucken? Vielleicht Chuck Norris, vielleicht ein bisschen so Action, aber muss es gleich ein Kriegsfilm sein? Ja. Zweimal im Monat schaut mir einen Kriegsfilm. Das schauten wir so lange, bis Harald es gelernt hat, auch auf das zu hören, was mein geistiger Vater mir gesagt hat. Wir müssen vorbereitet sein, um in den Kampf rauszugehen. Und der Kampf fängt an, wenn du aus dieser Tür rausgehst. Der Kampf fängt an, wenn du morgens aufstehst und nach draußen gehst. Bist du bereit, in dieser Kampfrüstung Gottes unterwegs zu sein? Das ist für heute Abend einfach mal alles.